Harmonie, Gelassenheit und Mut sind wichtige Bausteine für ein zufriedenes Familienleben. Bereits viele Familien wurden in ihrem Weg dorthin durch Pia Brandt begleitet. Denn sie hat sich als Ziel gesetzt, so weit zu unterstützen, dass Kinder ihre Potenziale entfalten, ihre Flügel ausbreiten und immer wieder gerne in ihr Nest zurückkehren. Wir freuen uns wirklich sehr, dich in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Pia, hallo.
Hallo. Ja, hi Pia, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Und du bist ja wirklich eine sehr vielfältige Person. Und unter anderem hast du ja auch selber einen Podcast, wo wir auch die große Ehre hatten, als Gast bei dir dabei zu sein. Darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen. Aber erzähl uns und unsere Hörer und Hörerinnen doch mal gerne etwas über dich und deine Arbeit als Kinder- und Jugendpsychologin und was das Ganze beinhaltet und wie du überhaupt dazu gekommen bist.
Ja, gerne. Genau, also ich fange vielleicht an, wie ich dazu gekommen bin, und dann kann ich erzählen, was ich jetzt aktuell gerade mache. Ich habe Kinder- und Jugendpsychologie studiert das war ein Schwerpunkt, und ich habe die Uni auch danach ausgewählt, dass da quasi einer der größten Schwerpunkte ist, weil mir immer klar war, ich möchte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aber keine Lehrerin werden irgendwie. Und dann hat es aber noch einen Moment gedauert, bis ich dann wirklich den Weg gefunden habe. Habe mich auch beraten lassen nach der Schule, und die haben direkt gesagt, ist doch ganz klar, Kinder- und Jugendpsychologin. Und dann habe ich aber noch einen Moment gebraucht für mich irgendwie und war dann ganz begeistert. Und genau, dann während des Studiums sollte ich ja verschiedene Praktika machen und habe mich dann an einer Schule tatsächlich beworben, obwohl ich erst gesagt habe, da möchte ich auf gar keinen Fall hin, war da so im Academic Support, hieß das. Das war eine internationale Schule, und da hat man mit denen zusammengearbeitet, die vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten hatten. Also es war zum Beispiel auch Nachhilfe, aber auch wenn es um Legasthenie oder Dyskalkulie ging, da Förderung zu planen und solche Themen. Und da ist es dann passiert, dass eine Lehrerin oder eine, die mit mir da zusammengearbeitet hat, zu einer Mutter gesagt hat, ihr Sohn wird sitzen bleiben, es sei denn, sie fragen mal Pia Brandt, ob die nicht mit ihrem Sohn auch zu Hause arbeiten kann. Und dann kam die Mutter auf mich zu und hat mir das erzählt. Ich wusste davon gar nichts. Und dann haben wir eben ausgemacht, dass wir es mal probieren und dass ich mit ihm zusammenarbeite. Der war dann in der 7. Klasse. Und ab da haben wir tatsächlich einmal die Woche zusammengearbeitet, und zwar quasi Nachhilfe, aber eher so in Organisation, Zeitmanagement. Und die Mutter hat viel gearbeitet, war alleinerziehend, und ich habe auch einfach geschaut, dass das alles fertig ist und so. Und da habe ich noch in München gewohnt, und das war früher auch schon bei Babysitterjobs so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man dann einmal angefangen hat, Mütter sprechen untereinander, dann kamen immer mehr Mütter auf mich zu. Und so habe ich neben dem Studium das eigentlich schon angefangen, dass ich mit den Kindern zusammengearbeitet habe. Und dann im Masterstudiengang habe ich dann mich das erste Mal halt wirklich dann komplett selbstständig gemacht. Einmal mit einem Partner haben wir die Zukunftsschmiede gegründet. Da beraten wir Jugendliche und junge Erwachsene, was sie nach der Schule machen können. Also wie es weitergehen soll, Potenzialanalysen. Das machen wir jetzt im 6. Jahr. Und das ist nach wie vor wahnsinnig spannend und total aufregend. Und das hat sich irgendwie auch alles aus dieser Schule entwickelt. Und dann habe ich noch in der Psychiatrie zwischenzeitlich gearbeitet. Da habe ich sehr viel Testungen durchgeführt. Und was ich aber immer wieder gemerkt habe bei meiner Arbeit mit den Jugendlichen. Ich kann ganz viel verändern mit denen und Ziele erarbeiten und auch wirklich, dass ich das Gefühl habe, da bewegt sich extrem viel in den Jugendlichen. Und dann habe ich sie nach Hause geschickt und merkte so, okay, da passiert nicht viel in den Familien. Stoßen immer wieder an die gleichen Grenzen, an die gleichen Denkmuster. Und ich muss irgendwie die Familien mit reinholen. Und als ich dann mit meiner Tochter im Bauch umgezogen bin und in Köln wieder neu angefangen habe, dann habe ich auch darüber nachgedacht, okay, jetzt habe ich nochmal neu meine Chance, mir quasi meinen Personal Brand aufzubauen und was möchte ich denn eigentlich an die Jugendlichen, an die Familien geben und habe mir dann überlegt, dass ich viel stärker mit den Familien beziehungsweise mit den Eltern arbeiten möchte. Genau. Und dann habe ich einen Podcast angefangen, vor ziemlich genau, ja, ein bisschen über einem Jahr. Flügelig heißt der. Und unter Flügelig bei Pia insgesamt auch angefangen, so Coachings zu geben für Familien, für Eltern, um gelassen durch die Pubertät zu gehen. Das ist quasi alles, was ich jetzt da reingesteckt habe, das, was ich aus dem Weg bis hierhin mitgenommen habe.
Wahnsinn. Also das ist tatsächlich irgendwie auch zu dir gekommen. Du bist da nicht aus der Schule raus und sagtest, okay, ich will jetzt genau das machen, sondern das ist ein richtiger Entwicklungsweg, der jetzt auch hintersteckt und immer wieder neue Wege sich aufgetan haben, die du dann gegangen bist und da stehst du jetzt heute. Richtig, genau, spannende Geschichte.
Genau. Angebot und Nachfrage sozusagen, aber so, dass es sich immer richtig und gut angefühlt hat. Ja.
Aber habe ich das richtig verstanden? Du arbeitest mit den Jugendlichen und den Eltern, um eben diesen Rahmen überhaupt schaffen zu können, dass die Jugendlichen sich so entfalten, wie sie es denn können. Denn du hast eben festgestellt, dass wenn die Eltern da nicht mitspielen, sie keine Chance haben. Also schon alleine, wenn sie wissen, okay, ich habe jetzt mittags die und die Abläufe, das sind meine Prozesse, wie du erzählt hast, mit dem aus der 7. Klasse, dem du quasi die Selbstorganisation erstmal beigebracht hast. Wenn da aber das alles sich nicht in die Familiensituation fügt, dann hat er keine Chance. Also dass du ebnest ihm damit quasi auch den Weg, dass du über die ganze Familie gehst.
Genau. Und auch so ein bisschen als Mediator oder Moderator in die Gespräche mit reingehst und so ein bisschen das... dass jeder seine Ziele auch äußern darf, also auch den Eltern vor den Kindern. Also ganz oft merke ich auch, dass die Eltern sich dann gar nicht mehr trauen, das den Kindern auszusprechen. Also je nachdem, wie verhärtet da die Fronten sind, dass sie wirklich sagen, na, da hört er mir gar nicht zu oder so und da einfach auch schon fast Angst haben.
Aber trotz allem ist dein Schwerpunkt Kinder und Jugend. Also du würdest dich jetzt nicht als Familienpsychologin dann bezeichnen, oder? Weil der Fokus ist ja nach wie vor das Kind im Mittelpunkt.
Das Kind ist im Mittelpunkt. Trotzdem merke ich, und da habe ich mich lange vor gesträubt, aber in letzter Zeit immer mehr, dass es immer weiter Richtung Familie geht. Also mittlerweile würde ich mich gar nicht mehr von diesem Familien... Wort so abgrenzen oder dass ich wirklich sage, dass das nicht im Fokus steht. So, also ich habe mich immer weiter Richtung Eltern orientiert. Am Anfang habe ich ganz klar gesagt, ich möchte eigentlich nicht mit den Eltern zusammenarbeiten. Da war ich auch selber noch jünger. Und mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass ich bei den Jugendlichen, die für mich irgendwie dann doch im Fokus stehen, denen kann ich nicht genug bieten, sozusagen, wenn die Eltern nicht mit an Bord sind. Also in der Psychiatrie war es manchmal wirklich so, dass ich dann so verzweifelt war, dass ich wirklich gedacht habe, okay, meine Aufgabe hier ist, diesem Jugendlichen eine schöne Stunde in der Woche zu kreieren. Ja, und das war mein Ziel und das war auch das einzige Ziel irgendwie, weil ich gemerkt habe, dass er so, dass die Familie so eingefahren war, dass, und da kam man erstmal nicht dran, dass das wirklich... Ja, dass der eine Stunde lang aufblühen durfte bei mir. Und das war leider dann, was ich erstmal für ihn tun konnte. Später ging es dann besser. Genau. Also man braucht schon die Familie und das ganze System.
Nun bist du jetzt auch schon im letzten Jahr ganz viel mit den Jugendlichen in Kontakt gewesen, die einen Schulabschluss auch gemacht haben. Wir sind ja noch immer in der Pandemiesituation und das ist sicherlich auch nochmal eine deutliche Hürde, die dann die Jugendlichen und Absolventen nehmen müssen. Auch eine neue Ausbildung zu beginnen ist in der aktuellen Situation sicher nicht einfach. Also wie hat sich das denn jetzt so in deiner Arbeit im letzten Jahr gezeigt und was würdest du denn raten zu allen zur aktuellen Situation, so ein paar Tipps, wie man denn trotzdem seinen Zukunftsweg bestreiten kann?
Ja, ich glaube, das, was am meisten auffällt, ist eben diese Perspektivlosigkeit, die ja auch bei den Erwachsenen zu sehen ist, aber eben auch bei den Jugendlichen, dass man eben nicht genau weiß, wie es weitergeht. Man, ja, und es fällt eben schwer, klare Ziele zu formulieren. Und das war so eigentlich das, die größten Aha-Momente, die kamen eigentlich, wenn man wirklich immer wieder ganz klar formuliert hat, okay, wo möchtest du denn hin? Wofür machst du das hier? Wofür das alles? Ja, und dass man immer wieder diese Zukunftsbrille aufsetzt, so Perspektiven schafft, Ziele schafft, um irgendwie Motivation hinzubekommen. Weil sonst ist es natürlich leicht, nicht mehr aufzustehen, wenn man schon am Computer sitzt und dann irgendwie mal eben nochmal das macht und das, dann verirrt man sich da irgendwie. Und das ist, glaube ich, dann noch schwieriger, als wenn man ab und zu mal in der Schule eine Pause hat und offline mit seinen Freunden spricht. Und da hilft es einfach extrem, immer wieder die Vision vorzuholen und da auch Raum für zu geben, darüber zu sprechen zu können, auch vielleicht in der Familie oder mit Freunden, dass man einfach wirklich vor Augen hat, wo möchte ich hin nach der Schule und wofür setze ich mich jetzt wieder an den Schreibtisch oder ziehe das jetzt durch.
Selbstmotivation ist ja selbst für uns Erwachsene nicht der einfachste, der einfachste Punkt. Aber ja, damit mit der Vision kommt man auf jeden Fall immer weiter. Genau. Aber hast du gemerkt, dass das jetzt im letzten Jahr wirklich so ein Thema war? Auch, also bei dir ist der Beratungsbedarf auch deutlich höher geworden im letzten Jahr?
Ja, tatsächlich muss ich sagen, der Beratungsbedarf, was meine Arbeit als, mit Flügelig angeht, ja. Was den Beratungsbedarf mit der Zukunftsschmiede angeht, haben wir extrem gemerkt, dass es weniger geworden ist. Was mich erst gewundert hat, aber ich glaube, das ist genau diese, ja, warum soll ich, also wo soll ich jetzt hin, wie, ja, man, da hat man gerade nicht den Kopf für, wie es nach der Schule weitergehen soll, weil man irgendwie so, ja, gerade gefangen ist in diesem, das jetzt durchzuziehen und irgendwie, ja, war, glaube ich, nicht der Kopf dafür da. Das habe ich extrem, extrem gemerkt. Also während der Beratung und Psychologie, Coaching, die Schiene extrem hochgegangen ist und ich immer wieder gemerkt habe, okay, die brauchen einfach Unterstützung, jemand von außen, der mal moderiert oder, ja, einfach vielleicht neue Impulse setzt. Ist so diese ganze Beratung, Zukunftsschiene extrem runtergegangen.
Weil das ist ja auch in der aktuellen Situation gar nicht so einfach, sich Ziele zu setzen. Also wie du auch selber gesagt hast, ich merke das auch bei mir selbst. Also da müssen wir jetzt nicht nur auf die Jugendliche oder auf die Kinder schauen. Ist es halt einfach der Situation geschuldet und es fällt uns unheimlich schwierig in der aktuellen Situation, ja, uns selbst einfach zu motivieren. Und wir haben einfach so viel Zeit, aber gleichzeitig kommt es mir auch so vor, als hätten wir gar keine Zeit. Ich weiß nicht, kommt das euch auch so vor, dass die Zeit irgendwie da ist, aber irgendwie dann auch nicht da ist?
Ja.
Wisst ihr, wie ich das meine?
Ich hatte jetzt das letztens nochmal für mich auch, warum, weil ich gedacht habe, irgendwie, mir kommt jeder einzelne Tag relativ lang vor eigentlich. Jetzt gerade wieder mit zwei Kindern zu Hause. Und aber wenn ich rückblickend das Jahr irgendwie, wo wir zu Hause waren, betrachte, dann verschwimmt das so stark. Und ich habe das Gefühl so ein bisschen wie, als würde das Gehirn so Stapel daraus machen. Also alle Tage, wo ich zu Hause mit Kindern oder am Anfang noch nur einem Kind zu Hause war, die kommen alle auf einen so einen Stapel und das ist ein Tag jetzt in meiner Fantasie oder eine Woche vielleicht in meinem Gedächtnis. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass es rückblickend eben, man hat so das Gefühl, oh Gott, jetzt ist ein Jahr vorbeigegangen und man hat irgendwie wenig geschafft. Dabei hat man eigentlich viele Tage, nur die ähneln sich alle im Rückblick so, dass die, glaube ich, zusammengepackt wurden. Und dann kriegt man manchmal, glaube ich, so einen Stress, dass man zu wenig geschafft hätte oder zu wenig, ja.
Ja, da fehlt dann auch so ein bisschen, glaube ich, die Spontanität. Und du hast ja auch gerade darüber erzählt, dass du sehr gerne jetzt mittlerweile oder in den letzten Jahren mit den Eltern zusammen an den Zielen arbeitest, die sie einerseits für ihre Kinder haben und aber auch gleichzeitig mit den Jugendlichen und Kindern zusammen. Und uns würde es erstmal interessieren, welche Ziele haben denn überhaupt Eltern für ihre Kinder gesetzt und wie können die denn auch diese Ziele erreichen, gerade auch in der heutigen Situation?
Ja, ich glaube, das ist fast ein bisschen falsch rübergekommen. Also mir geht es auch darum, dass die Eltern sich selber Ziele setzen. Also da geht es gar nicht darum, Ziele für die Kinder, sondern eher um die Kommunikation zu Hause, dass man auch wieder über Ziele spricht, über Zielerreichung. Ich merke eben, als wir im Podcast gesprochen haben, hatte ich auch das Beispiel gebracht, wie die Eltern sich eben zu Hause bei mir beschweren, dass das Kind ständig aufs Handy guckt. Und während einer Dreiviertelstunde, die wir zusammensitzen, holen die auch dreimal das Handy raus und gucken drauf. Und genauso ist es eben auch bei den Zielen, die sagen, ja, das Kind ist total träge und hängt zu Hause rum und hat irgendwie gar keine Ziele. Und man fragt, und selbst wenn die Eltern dann vielleicht Ziele haben, werden die nicht zu Hause kommuniziert. Das heißt, um auch nochmal auf dieses Vorleben und die Rollen da einzugehen. Also es hilft einfach, wenn man seine Mutter oder seinen Vater sieht, wie er wirklich für ein Ziel auch arbeitet und das dann auch schafft und den Erfolg auch feiern kann und das wieder mehr in die Familien zu bringen, dass man das nicht nur seiner besten Freundin bei WhatsApp schreibt, sondern wirklich das auch mit der Familie kommuniziert zu Hause. Und das finde ich extrem wichtig. Also, dass das einfach wieder besprochen wird und dann der Jugendliche vielleicht auch daran merkt, okay, das macht wirklich Spaß, ein Ziel zu haben, das zu verfolgen, dafür zu arbeiten und das dann auch zu erreichen.
Das heißt, eine bestimmte Erwartungshaltung ist, ich würde mal sagen, von beiden Seiten da, aber mehr natürlich von den Eltern, dass sie zum Beispiel erwarten, dass ihre Kinder sich Ziele setzen und auch zum Beispiel mit guten Noten nach Hause kommen. Aber so richtig kommuniziert wird das dann halt eben nicht.
Genau. Oder eben mit Vorwürfen kommuniziert, anstatt wirklich einfach da als Role Model zu fungieren und einfach zu sagen, boah, ich habe mir jetzt das und das Ziel gesetzt, seid ihr dabei? Oder meint ihr, ich kann das schaffen? Könnt ihr mich unterstützen? Oder ich brauche noch das und das dafür. Einfach, dass man wieder darüber kommuniziert. Oder ich weiß nicht, ob es mal anders war, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das weniger wird irgendwie.
Das ist, glaube ich, noch eine ganz gute Überleitung zu so einem zweiten Teil, den wir mit dir besprechen wollten.
Ja.
Thema Werte des Elternhauses. So ein bisschen mit dem Gedanken, man bekommt ja von seinen Eltern und dort, wo man aufgewachsen ist, so die Grundausrüstung fürs Leben.
Ja.
Es gibt ja so dieses Zwiebelmodell, Hofstede ist ja da einer, der das ganz gut beschrieben hat, wie sich auch Kulturen diese Werkzeuge schaffen und da auch in verschiedenen Schichten dann die Kinder, also so wie ich das jetzt mit meiner Wahrnehmung und Erinnerung nochmal wiedergebe, umso weiter außen diese Zwiebelschicht quasi ist, umso veränderbar ist sie auch. Und das ist auch gut so, weil so wächst dann auch das Individuum, das Kind heran und kann sich auf seine Eindrücke einlassen. Aber im Kern drinne sind immer noch die fixen Werte, die die Eltern oder die Kultur einem mitgegeben haben. Wir hatten uns mal so überlegt, wie schafft man das denn eigentlich, dann trotz allem seine Kinder so weitestgehend selbstbewusst und selbstständig zu erziehen. wenn man doch aber so diesen Grundstock ja eigentlich schon geschaffen hat oder halt nicht geschaffen hat. Also wie kann ich denn meinen Kindern idealerweise diese innersten Werte mitgeben, dass sie dann doch noch in der Lage sind, selbst zu entscheiden und sich nicht doch nur auf das Urteilsvermögen, das mir die Eltern mitgegeben haben, das ich genauso widerspiegel, weil so habe ich es gelernt, dann verlassen.
Lustigerweise, ich habe mich da diese Woche, das ist Teil meines Videokurses sozusagen, also ich bastel gerade an Videos, die genau diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, die mir wichtig sind, integrieren. Und da hatte ich jetzt gerade drüber nachgedacht, eben um Werte wirklich als Werte zu verinnerlichen, muss man, glaube ich, verstehen, warum das gemacht wird. Und das fängt bei ganz kleinen Kindern an. Ich glaube trotzdem, dass es nie zu spät ist. Und ich hatte jetzt gerade auf dem Spielplatz letzte Woche eine Situation beobachtet. Da war mein kleiner Sohn, hat gekrabbelt und ein größeres Kind wollte Kontakt aufnehmen und ist dann dahin und die Eltern haben dann geschrien, nein, 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 komm da sofort weg, sonst musst du hoch. Und dann hat das Kind halt ganz vorsichtig so mit dem Fuß meinen Sohn berührt, aber wirklich ganz vorsichtig, das war ganz klare Kontaktaufnahme, ja, und aus meiner Sicht. Und mein Sohn ist jetzt auch kein Kind von Traurigkeit, der ist erst 8 Monate, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er sich davon hat irgendwie beeindrucken lassen. Und dann haben die das Kind so angeschrien und das Kind hat dann so geweint und dann hat der Vater es irgendwie weggerissen und es wurde ganz viel geschrien und ganz viel geweint. Und dann haben sie gesagt, ja, das kann nicht sein, dass du das Kind da so, man darf nicht da hingehen, wenn da ein Kind ist, das ist noch klein, du musst jetzt hochgehen. So, und dann hatte ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass genau das eben das Problem ist. Die haben nicht auf Augenhöhe mit dem Kind kommuniziert, schau mal, da ist jemand, der kleiner ist, was könnte man denn vielleicht mit dem kleinen Kind spielen oder wie könnte man denn mit dem in Kontakt kommen oder wirklich das Kind da abgeholt, was es machen möchte, sondern eben gesagt, wenn du das Kind trittst, dann müssen wir hoch.
Und dann dachte ich, diese Entscheidung gar nicht so begründet, warum darf ich das denn nicht? Also er hat nicht verstanden, warum er es nicht tun darf.
Genau, die Hintergründe nicht erläutert. Wenn er wieder in die Situation kommt, dann würde er eventuell, wenn das jetzt gefruchtet hat, so wie sich die Eltern das vorgestellt haben, würde er denken, naja, ich tritt jetzt lieber nicht das kleine Kind, weil sonst muss ich hoch. Und nicht, ich tritt nicht das kleine Kind, weil ich tue ihm sonst weh und ich möchte ja einem kleinen Kind nicht wehtun. Und so entwickelt man meiner Meinung nach Werte, dass man wirklich versteht, warum tun Menschen Dinge und warum ist es ihnen wichtig? Also wir hatten jetzt gerade ein Beispiel, da waren ein paar Roller auch auf dem Spielplatz und dann, also das sind jetzt alles im Kleinkindalter, aber das beobachte ich eben gerade und versuche das so ein bisschen zu transformieren. Da waren dann Roller und das eine Mädchen hat dann die Roller weggenommen und dann habe ich gesagt, ach super, dass die da jetzt mitspielen kann. Und dann hat meine Tochter gesagt, ja Mama, wir teilen doch. Und hat mich daran erinnert, dass ich das eben auch so mache und das fand ich irgendwie ganz schön zu sehen. Und ich glaube, ja, wenn man immer wieder versucht zu erklären, warum tut man das gerade, warum findet man das vielleicht auch selber wichtig und nicht unbedingt über loben, wenn das eintritt, sondern wirklich zu sagen, okay, ich teile gerne mit dir, weil ich möchte, dass wir uns beide daran erfreuen können oder solche Dinge. Ja, und dass man eben wirklich den Sinn dahinter oder die Idee dahinter erklärt.
Dann kommt nämlich irgendwann die neue Situation, die ähnlich ist, aber nicht direkt identisch und das Kind erinnert sich, okay, das war die Kausalität, warum darf ich das nicht machen, sonst passiert XY und kann das dann wieder übersetzen auf die neue Situation. Und damit hat es ja dann schon ein Handwerk Werkzeug bekommen, um eine Situation zu verstehen und auch entsprechende Entscheidungen zu treffen, die es so mal mitbekommen hat, ist die richtige Entscheidung.
Genau, und das sind meiner Meinung nach Werte. Also ein Wert ist nicht, warum darf ich das nicht machen, sondern warum entscheide ich mich dagegen? Warum möchte ich kein kleines Baby treten? Das ist mein Wert. Also ich müsste darauf eine Antwort wissen, dass warum ich das nicht möchte. Warum ich nicht ein Baby wehtun möchte, zum Beispiel. Um dann das als Wert zu verinnerlichen.
Genau. Nämlich, dass das genau so ein Verhalten dazu führen kann, dass das halt eben das Kind ein Leben lang verfolgen wird. Weil das ja total unbewusst passiert. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich am Strand war und da war eine kleine Gruppe an Kindern, die da zusammen gespielt haben. Und da kam dann ein Kind von außen auf diese Gruppe zu, wirklich aktiv von alleine. Und dann kam die Mama und hat das Kind dann weggenommen. Und eine Stunde später kam das Kind nochmal, hat nochmal versucht, auf diese kleine Gruppe zuzugehen. Dann kam nochmal die Mama und hat diesmal aber das Kind dann angeschrien. Nee, du darfst hier mit denen nicht spielen. Und ich hab diese Situation beobachtet und habe gedacht, oh mein Gott, das passiert gerade unbewusst. Der Mama ist das nicht bewusst, dass das Kind später eventuell Probleme haben wird oder Schwierigkeiten damit haben wird, auf neue Leute zuzugehen. Hm. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht als aus der psychologischen Perspektive bestätigen kannst, aber so habe ich das in dem Moment wahrgenommen, weil ich dachte, das Kind hat jetzt zweimal versucht, auf eine Gruppe zuzugehen, was eigentlich was sehr Positives ja ist. Das heißt, das Kind schämt sich nicht irgendwie Kontakt aufzubauen mit anderen Kindern, aber in dem Moment, wo die Mama kommt und sagt, nee, du darfst nicht mit denen spielen, ohne auch wieder eine Begründung zu nennen, wird das Kind ja später immer das im Unterbewusstsein haben, so ich darf nicht auf neue Leute zugehen.
Genau. Also so sehe ich das auch und wie viel da eben passiert. Und da denke ich auch immer, was wichtig ist, dass man sich eben selber seinen Werten bewusst ist und warum man manche Dinge tut. Und man kann auch Regeln aufstellen, die sind einfach so. Ja, also man darf auch wirklich sagen an manchen Stellen, das ist mir einfach wichtig und deswegen machen wir das so, ja. Aber alles, was man irgendwie begründen kann oder das hilft einfach den Kindern und auch den Jugendlichen zu verstehen und dann auch zu sagen, wenn das Kind dann irgendwie sagt, aber ich möchte das so machen, das dann auch vielleicht ausprobieren zu lassen, ja, dass man wirklich sagt, ich kann dir empfehlen, das so und so zu machen oder mir gefällt das so besser oder ich mache das gerne so, aber wenn das Kind eben nicht teilen möchte, dann soll es das auch ausprobieren und dann auch mit den Konsequenzen und dann vielleicht auch zu sehen, okay, dann ist jemand anders unglücklich und das möchte ich eigentlich nicht. Wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen? Und oder eben bei einer Gruppe von Kindern mal auszuprobieren, mal reinzugehen in die Gruppe und nicht schon vorher zu bremsen, ja, und dann eben zu gucken. Oder zu sagen, bitte nicht mit den Kindern spielen, weil, ich weiß nicht, mir würde jetzt nichts einfallen, warum die nicht zusammen spielen dürfen. Vielleicht gab es ja sogar einen Grund. Da habe ich eben auch so ein bisschen die Sorge, gerade bei denen, die jetzt so im Grundschulalter sich gerade abgucken, wie man so kommuniziert untereinander mit fremden Menschen sozusagen, was da so draus wird, weil man eben ja jetzt gerade immer mit Maske unterwegs ist. Die Leute, finde ich, sehr ruppig zueinander sind und so, dass man da hoffentlich nicht so genau hinguckt als junger Jugendlicher sozusagen, genau.
Ja. Ja, danke, liebe Pia, auf jeden Fall. Und wir kommen auch schon damit zu unseren drei beliebten Abschlussfragen, die wir immer unseren Gästinnen und Gästen stellen. Und zwar die erste Frage ist, welche Verbesserungspotenziale erkennst du denn, um die nächste Generation noch weiter zu stärken? Und die zweite Frage ist, wie kann eine positive Entwicklung unterstützt werden? Und die dritte Frage halt eben, durch wen kann diese positive Entwicklung unterstützt werden?
Ja, Welche Verbesserungspotenziale erkennst du? Ich glaube, ja, das, was ich eigentlich auch schon gesagt habe, ich finde es wichtig, mit den Kindern, Jugendlichen Ziele zu erarbeiten, Visionen zu basteln, auf die sie hinarbeiten können und dann auch vielleicht extra Meilen dafür zu gehen. Also wenn sie dann wirklich sagen, sie möchten jetzt vielleicht sogar YouTube-Videos machen, dann wirklich zu sagen, okay, was brauchst du denn dafür? Sollen wir, ja, wenn es dann irgendein Equipment braucht, möchtest du dir das zum Geburtstag wünschen oder so? Und dass man dann wirklich guckt, ja, was brauchst du denn, um Videos zu schneiden oder so? Dass man mal wirklich mitgeht und nicht gleich sagt, naja, YouTube-Star. Ich meine, wie viele wollen YouTube-Star werden? Aber vielleicht merken die, dass sie total gut im Videoschnitt sind. Und dann kommen wir schon wieder in eine ganz andere Stufe. Ja, weil da könnten sie schon wieder eine Nische finden, wo sie vielleicht besser aufgehoben sind. Oder sie merken, sie sind wirklich der absolute Entertainer und kommen ins, weiß ich nicht, ins Fernsehen oder kriegen eine eigene Show bei Netflix oder was weiß ich nicht was. Aber vielleicht sind sie auch einfach total gut darin, Dinge in Szene zu setzen, ja, und merken plötzlich, boah, Fotografie ist für mich viel besser als Videos oder was weiß ich nicht, ja, und dass man einfach mal mitgeht und nicht gleich sagt, naja, YouTube ist da, das wollen alle, ja, wie oft höre ich das, und einfach sich mal damit auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, das interessiert dich, was fasziniert dich denn daran, wo können wir denn vielleicht mal ansetzen, was möchtest du denn mal ausprobieren, hast du dich damit schon auseinandergesetzt, so. Und dann wirklich auch mal Interesse daran zeigen, sich daraus vielleicht auch bereit sein, von seinem Kind was zu lernen.
Genau. Ist auch eine Art der Wertschätzung.
Total, total. Und eben in Kommunikation zu sein und genau, wie kann die positive Entwicklung unterstützt werden, eben genau durch viel Zuhören. Zuhören, auf Augenhöhe begegnen, sich ruhig auch mal überzeugen lassen von neuen Wegen, weil nicht alles, was wir als Eltern so im Kopf haben, ist der beste Weg, sondern vielleicht hat mein jugendliches Kind auch eine tolle neue Idee, irgendwas Tolles mitgebracht, was Tolles aufgeschnappt und dass man da offen ist für Neues, für Veränderungen. Genau, durch wen? Ich glaube wirklich, dass es in den Familien extremes Potenzial hat, wenn wir mehr Familien ansprechen können, wenn wir mehr Eltern haben, die merken, okay, Pubertät ist oft so anstrengend, weil Eltern glauben, dass sie da in Dauerkonfrontation sind. Das ist aber meistens so, weil die Jugendlichen eben irgendwas verändern wollen und wenn Eltern natürlich überhaupt nicht bereit sind, von ihren Standpunkten abzuweichen oder sich zu verändern, dann wird es anstrengend. Aber wenn man wirklich sagt, okay, ich höre dir zu und das klingt irgendwie cool, lass es uns mal ausprobieren, dann hat man schon eine ganz neue Kommunikationsbasis. Genau. Ansonsten Lehrer finde ich auch immer eine gute Adresse für Entwicklung. Und da würde ich mir aber genau das Gleiche wünschen, dass man wirklich zuhört. Was sind denn die Wünsche der Jugendlichen? Gerade auch so ein Hackathon, wie Verena Paus da gemacht hat, wo einfach Schule neu gedacht wurde und alle mit an Bord durften. Also sowohl Schüler als auch Eltern als auch Lehrer durften so ihre Ideen einreichen. Sowas auch im Kleinen zu machen, also auch an einer einzelnen Schule, wo einfach jeder das Wort kriegt und man bereit ist, zuzuhören. Genau.
Also das und da sind wir schon wieder beim Punkt Motivation, was du auch eingangs noch erwähnt hattest. Wie kommt man jetzt auch als Jugendlicher durch diese Zeit? Ja, auf jeden Fall einer der zentralsten Punkte.
Ganz genau, ja, definitiv. Das ist super. Tatsächlich auch seit meiner Bachelorarbeit oder immer schon eigentlich eins meiner leitenden Gedanken oder Anhaltspunkte war eigentlich immer Motivation. Also wie motiviert man Jugendliche, wie motiviert man eigentlich die Gesellschaft, Dinge zu tun?
Genau. Zieht sich durch, auch durch die Arbeitswelt als Führungskraft motivieren. ist nicht immer einfach und bei Kindern, die noch gar nicht richtig wissen, wo sie eigentlich jetzt genau hinwollen, wahrscheinlich noch viel schwieriger. Aber da hast du uns jetzt, glaube ich, heute schon einige Punkte genannt, dass wir auf jeden Fall gerüstet sind, wenn wir mal in diese Situation kommen, beziehungsweise hoffen wir ja, dass wir jetzt auch mit unserem Podcast da einiges erreichen können und viele Fragen sich auch damit klären, beziehungsweise verweisen auch sehr gerne auf deinen Podcast mit den Themen, die du da immer wieder aktuell auch besprichst und auch Gäste einlädst, um die Themen anzusprechen und eine sehr gute Sache in Bewegung gesetzt hast. Vielen Dank, liebe Pia, dass du dir die Zeit für uns hier genommen hast. Und wir freuen uns auf jeden Fall wieder von dir zu hören und wünschen dir alles Gute bis dahin.
Danke euch für die Einladung. Es hat sehr Spaß gemacht.